Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Auf 105,0.
Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frohsinn auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Ugandas Dilemma mit dem Erdöl, Kolumbiens Bedeutung für die Energiewende in Deutschland und die damit verbundenen negativen Folgen für das Land und ein Blick auf Nicaragua, 45 Jahre nach der Revolution. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Hoima liegt im Westen Ugandas in unmittelbarer Nähe zum Lake Albert, direkt am Rand des zentralafrikanischen Grabenbruchs und zählt rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Vor nicht ganz 20 Jahren wurde hier Erdöl entdeckt. Wie bereits vor einem Monat im Weltempfänger berichtet, kommt es nun aufgrund der geplanten EACOP zu massiven Protesten, denn mit dieser Pipeline, der East African Crude Oil Pipeline, sind Zwangsumsiedelung, Zerstörung und nicht auch selten Gewalt verbunden. Das Europäische Parlament hat in einer Resolution vom 15. September 2022 die internationale Gemeinschaft aufgefordert, höchsten Druck auf die Regierungen in Uganda und Tansania auszuüben, damit der Bau dieser umstrittenen Ölpipeline gestoppt wird. Doch das brachte nur wenig Erfolg. Das Projekt hat den bitteren Beigeschmack von unternehmerischem Kolonialismus.
I refused the compensation for my land because it was inadequate.
Ich habe die Entschädigung für mein Land abgelehnt, weil sie unzureichend war. Ursprünglich hatten sie uns dazu gedrängt, unser Land für das Projekt abzugeben. Sie versprachen eine beträchtliche Entschädigung und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Realität sah jedoch anders aus.
This is a podcast of Climate Crisis in the Pipeline.
Dies ist ein Podcast von
Klimakrise in der Pipeline.
Ein gemeinsames Projekt von
A joint project by Südnordfunk
and Witness Radio Uganda.
Produced every month starting in March 2024 till August.
Produktion im März 2024.
Das in Ostafrika gelegene Uganda wurde 1908 von Winston Churchill als Perle Afrikas bezeichnet. Eine Bezeichnung, die die außergewöhnliche Schönheit, Vielfalt und den natürlichen Reichtum dieses bemerkenswerten Landes zum Ausdruck bringen soll. Etwa 220 Kilometer von Ugandas Hauptstadt Kampala entfernt liegt der Bezirk Hoima, wo im Jahr 2006 Baganda, Banyankole, Bachiga und Lubara. Er zeichnet sich durch seine vielfältige Landschaft und biologische Fülle aus. Hoima liegt im mittleren Westen Ugandas bis zur westlichen Staatsgrenze mit der Demokratischen Republik Kongo. Seit der Entdeckung der Ölvorkommen hat die ugandische Regierung deren Erschließung aktiv gefördert, in der Hoffnung, dass sie einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes leisten werden. Es gibt insgesamt drei Projekte. Den Bau der East African Crude Oil Pipeline ECOP durch Uganda, Tansania bis in den Hafen von Tanga. Die Pipeline startet bei den beiden Projekten Tilenga und Kingfisher. Tilenga umfasst große Ölfelder in den Distrikten Holma, Noya und Bulisa sowie eine Ölraffinerie. Das Kingfisher-Projekt hat Ölfelder im Distrikt Chikube sowie eine Ölraffinerie im Unterbezirk Buseruka. Beide Erschließungsprojekte umfassen eine zentrale Aufbereitungsanlage, Central Processing Facility, CPF, in der das aus den Bohrlöchern geförderte Öl, Wasser und Gas getrennt und aufbereitet wird. Die CPFs von Tilenga und Kingfisher werden durch die Zubringerleitungen mit dem Startpunkt der Pipeline ECOP in Kibale verbunden. Die drei Projekte werden von Total Energies Exploration and Production aus Frankreich im Auftrag der Joint Venture Partner betrieben. Zu den Partnern gehören Total Energies mit einer Mehrheitsbeteiligung von 56,67%, die China National Offshore Oil Company, CNOOC, mit 28,33% und die Uganda National Oil Company, UNOC, mit 15%. Die 296 Kilometer lange Pipeline in Uganda wird durch 10 Bezirke und 25 Unterbezirke führen, während die 1147 Kilometer lange Pipeline in Tansania 8 Regionen und 25 Bezirke durchqueren wird. Laut Angaben auf der Website von Total Energies ist für die Fertigstellung der Projekte Tilenga und ECOP ein Landerwerbsprogramm mit einer Fläche von rund 6400 Hektar erforderlich. Dieses Programm erfordert die Umsiedlung von 775 Hauptwohnsitzen und betrifft insgesamt 18.800 Menschen. Darüber hinaus gibt die Petroleum Authority of Uganda an, dass für den Bau des Kingfisher-Projekts etwa 1020 Hektar Land mit insgesamt 727 Wohnsitzen benötigt werden. Die ugandische Regierung treibt die Ölprojekte entschlossen voran, doch sie stoßen auf heftigen Widerstand seitens der lokalen Bevölkerung und UmweltschützerInnen. Diese kritisieren die Regierung und befürchten negative Auswirkungen auf die Menschen in Uganda und das Klima. Ein Bericht mit dem Titel »Unser Vertrauen ist zerbrochen«, veröffentlicht letztes Jahr, zeigt die großen Verluste an Land- und Lebensgrundlagen aufgrund der Ölförderung in Uganda auf. Human Rights Watch klagt an, dass die geplante Ölpipeline von Total Energies in Ostafrika die Lebensgrundlage tausender Menschen in Uganda zerstört habe, was die kritischen Stimmen verstärkte. Human Rights Watch fügt hinzu, dass, obwohl 90% der Betroffenen eine Entschädigung von Total Energies Uganda erhalten hätten, die Auszahlung der Entschädigung sich mehrere Jahre verzögert habe und unzureichend sei. Felix Horne, ein leitender Umweltforscher bei Human Rights Watch, bezeichnete die Ölprojekte als eine Katastrophe für Zehntausende. Viele hätten ihr Land verloren, das ihre Familien ernährte und ihnen ein Einkommen verschaffte, um ihre Kinder zur Schule zu schicken. Die Entschädigung für ihr Land sei viel zu gering, um davon leben zu können. Trotz dieser Kritik bleibt die Regierung, unter anderem Ruth Nankabitwa, die Ministerin für Energie- und Mineralienentwicklung, bei ihrem Standpunkt, dass die Menschen angemessen entschädigt wurden.
For the Tilenga project, we have achieved 98% land acquisition.
Für das Tilenga-Projekt haben wir 98% des Landes bereits erworben. Alle vom Projekt betroffenen Personen wurden vollständig entschädigt, mit Ausnahme von 2%, die die Entschädigungspakete abgelehnt haben. Diese Zahlen spiegeln unser Engagement für einen fairen und verantwortungsvollen Landerwerb für unser Projekt wider. Und ich bemühe mich weiterhin um die 2%, damit sie auf das Angebot der Regierung eingehen. Das Kingfisher-Entwicklungsgebiet ist das Gebiet rund um den Mutanzige, den Albertsee. Dort haben wir erfolgreich 100% des benötigten Landes für das Kingfisher-Projekt erworben. Alle vom Projekt betroffenen Personen wurden vollständig entschädigt. Die ostafrikanische Rohölpipeline ECOP ist ein Midstream-Projekt. Es erstreckt sich über etwa 2740 Hektar in Uganda. 3600 Personen sind davon betroffen. 177 Menschen müssen umgesiedelt werden. Für die Umsiedlung wurden Häuser von guter Qualität gebaut und übergeben. Mindestens 95% der Betroffenen haben Entschädigungsvereinbarungen unterzeichnet. 91% der Entschädigung wurden bereits ausgezahlt. Die restlichen Zahlungen laufen noch. Es gibt 116 Fälle, in denen ein zwangsweiser Landerwerb in Betracht gezogen wird. Zum Beispiel, weil der Besitzer oder die Besitzerin trotz Nachforschungen unauffindbar ist. Andere Personen- oder GrundstückseigentümerInnen haben untereinander innerhalb der Familie Streitigkeiten, wer für diesen Geldbetrag unterschreiben soll. Diese Fälle gibt es. Manche lehnen die Entschädigungsangebote auch ab. Wir wissen, dass die Verleumder und Verleumderinnen nicht geschlafen haben, die gegen das Projekt kämpfen. Wir wissen, dass sie einige dieser Menschen verwirrt haben. Bei dieser Gelegenheit möchte ich Ihnen sagen, dass die Verfassung der Regierung das Mandat gibt, dieses Land zwangsweise zu erwerben. Deshalb haben wir den Generalstaatsanwalt eingeschaltet. Und wir werden dieses Land sehr bald zwangsweise erwerben. Das Geld für die Entschädigung werden wir zurücklegen und auszahlen, wenn die abwesenden Grundbesitzerinnen zurückkehren und wenn diejenigen, die noch unter sich streiten, ihre Streitigkeiten beenden.
Im Gegensatz zu den Behauptungen des Regierungsministeriums geben einige Personen an, dass sie aus ihren Häusern vertrieben wurden, jedoch keine angemessene Entschädigung erhalten haben. Andere wurden zwar entschädigt, jedoch nicht ausreichend. Einige wurden umgesiedelt, sind aber mit der enthaltenen Entschädigung unzufrieden. Es gibt auch Anwohnende, die eine niedrige Entschädigung ablehnten und stattdessen eine Erhöhung der Entschädigung für ihre Ländereien und Besitztümer forderten. Jedoch werden sie nicht entschädigt, sondern die Regierung greift auf gerichtliche Maßnahmen zurück, um das für die Entschädigung vorgesehene Geld auf ein Treuhandkonto einzuzahlen. Hunderte Menschen fallen dieser Taktik zum Opfer. Ein unvergessliches Ereignis war, als das oberste Gericht im Bezirk Heuma der Regierung im Namen von Total Energies die Genehmigung erteilte, Geld auf die Konten des Gerichts einzuzahlen. Diese Entscheidung erging am 4. Dezember 2023. Die Generalstaatsanwaltschaft, die das ugandische Ministerium für Energie und Mineralentwicklung vertritt, hatte sich in aller Eile an das Gericht gewandt und um die Genehmigung gebeten, eine Entschädigung zu hinterlegen und mit der Räumung von 42 Haushalten aus den Dörfern Kaseni, Chisongo, Chirama und Buchingo im Bezirk Bulisa fortzufahren. Die Eilentscheidung des Gerichts bezog sich auf einen Fall, in dem die Regierung die Genehmigung des Gerichts beantragte, Gelder auf ihr Konto für diejenigen einzuzahlen, die sich gegen die Entscheidung für das Tilinga-Projekt ausgesprochen hatten. Bemerkenswert ist, dass die Entscheidung nur 4 Tage nach Einreichung der Klage erging und nur eine einzige Anhörung zuließ. Chidichi Wilberforce, ein 44-jähriger zweifacher Familienvater aus dem Dorf Chihigwa in der Gemeinde Kidoma im Distrikt Chikube, gehört zu dem vom Projekt der East African Crude Oil Pipeline Betroffenen. Als 2018 die Landvermessung für das ECOP-Projekt begann, wurde ein Teil seines 2 Hektar Grundstücks als Teil des Projektgebiets identifiziert und beschlagnahmt. Twidici hat sich beharrlich geweigert, sein Land für das Projekt aufzugeben, weil er es für unterbewertet hält und die damit verbundenen Versprechen nicht eingehalten wurden. Er behauptet, das Projekt habe nicht genug für die negativen Auswirkungen sensibilisiert. Stattdessen wurden den Anwohnenden nur optimistische Darstellungen präsentiert, die umfangreiche Entschädigungen, Wohlstandszuwachs und Beschäftigungsmöglichkeiten versprachen, die bis heute nicht eingetreten sind.
Ich habe die Entschädigung für mein Land abgelehnt, weil sie unzureichend war. Ursprünglich hatten sie uns dazu gedrängt, unser Land für das Projekt abzugeben. Sie versprachen eine beträchtliche Entschädigung und Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Realität sah jedoch anders aus. Die Entschädigung war unzureichend und als wir unsere Bedenken äußerten, drohten sie damit, uns unser Land wegzunehmen und die Entschädigung beim Gericht zu hinterlegen. Außerdem wurden die negativen Auswirkungen des Ölprojekts nicht transparent gemacht. Während sie die Vorteile angepriesen haben, haben sie mögliche negative Auswirkungen einfach verschwiegen.
Frau Tuguma Rachel, eine alleinerziehende Mutter von 4 Kindern, erhielt nur 500.000 ugandische Schilling, umgerechnet 128,73 US-Dollar, als Entschädigung für ihren Anteil an Land und Eigentum, da ihr Land für die Nutzung durch ECOP vorgesehen war. Sie berichtete, dass sie und andere in ihrer Gemeinde bedroht wurden, damit sie die unzureichende Entschädigung akzeptieren. Man drohte ihnen damit, dass die Regierung ihr Land beschlagnahmen würde, ohne dafür zu bezahlen, wenn sie das Angebot ablehnten.
Wann immer wir Einwände vorbrachten, wurden wir gezwungen, die angebotene Entschädigung zu akzeptieren, obwohl sie unzureichend war. Wir wurden eingeschüchtert und die Beamten warnten uns, dass unser Land von der Regierung ohne jegliche Entschädigung beschlagnahmt werden würde. dass wir es nicht schaffen würden, dagegen anzukämpfen. Ich selbst stehe hier als Beispiel. Mein Land mit seinen Feldern wurde auf 500.000 Schilling geschätzt, was nicht einmal ausreicht, um anderswo Land zu kaufen.
Ein anderes Gemeindemitglied, das es aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen vorzog, nur mit dem Namen Wellen genannt zu werden, erzählte, dass das Projekt sie nun zu Bettlern gemacht hat, da viele von ihnen ihre Lebensgrundlage verloren haben.
Durch das Ölprojekt wurde ich von meinem Land vertrieben. Jetzt leben meine Familie und ich weiterhin in Armut. Das Projekt hat unsere Lebensgrundlage zerstört. Vorher ging es uns besser, seitdem leiden wir nur noch. Mein Land wurde mir weggenommen und jetzt muss ich sogar das Land pachten, wo ich Lebensmittel anbauen kann, um zu überleben.
Die East African Crude Oil Pipeline, ECOP, wird durch eine Vielzahl von Ökosystemen und menschlichen Siedlungen verlaufen, wobei ein Drittel der Strecke entlang des Viktoriasees führt, dem zweitgrößten Süßwassersee der Welt und dem größten See in Afrika, der eine wichtige Wasserquelle für mehr als 400 Millionen Menschen darstellt. Die Pipeline durchkreuzt 7 Waldreservate, 2 Wildreservate, 2 Wildschutzgebiete und ein offenes Gebiet, das das Wildtiermanagement unterstützt, und umfasst insgesamt 295 Kilometer geschütztes Land. Fast 2000 Quadratkilometer geschützter Lebensraum für Wildtiere werden durch die ECOP negativ beeinflusst. Ein Bericht des Afrikanischen Instituts für Energieentwicklung, AFIEGO, eine gemeinnützige Organisation in Uganda, die politische Forschung betreibt und sich für energiepolitische Gestaltung zugunsten der Armen und Benachteiligten einsetzt, beauftragt zwischen März und Juni 2023 einen unabhängigen Feuchtgebietexperten mit der Untersuchung der von der East African Crude Oil Pipeline betroffenen Feuchtgebiete in Uganda. Die Analysen ergaben, dass ECOP mehr als 158 Feuchtgebiete in Uganda durchqueren wird. Laut AFIEGO hatte der ECOP Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungsbericht nur 4 Feuchtgebiete als betroffene Gebiete identifiziert. Diana Nabiruma, ugandische Kommunikationsexpertin und Umweltschützerin, die mit AFIEGO zusammenarbeitet, weist darauf hin, dass Ölprojekte im Albertine-Graben die biologische Vielfalt stark beeinträchtige. Betroffen sind eine Reihe von Ramsar-Gebieten, Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung nach der Ramsar-Konvention, und Millionen von OstafrikanerInnen, die für ihre Wasser- und Fischereiaktivitäten vom Viktoriasee abhängen.
Oil deposits were discovered in Uganda in the year 2006. Unfortunately for the country, the deposits were discovered in the Albertine Graben. The Albertine Graben is one of the reasons why Uganda is very
Im Jahr 2006 wurden in Uganda besondere Ölvorkommen entdeckt, zum Leidwesen des Landes im Albertine-Graben. Der Albertine-Graben ist einer der Gründe, warum Uganda sehr schön ist. Er ist auch eine der ökologisch empfindlichsten, artenreichsten und unberührtesten Regionen der Welt. Im Albertine-Graben befinden sich 7 der 10 Nationalparks Ugandas. Außerdem befinden sich hier 8 der 15 wichtigsten Wälder des Landes. Er beherbergt auch über 50% der Vogelarten Afrikas, über 30% der weltweiten Vogelarten und über 30% der Säugetierarten Afrikas. Der Albertine-Graben beherbergt auch Pflanzen, Reptilien und andere Formen der biologischen Vielfalt. Der Murchison Falls National Park ist einer der ältesten, größten und meistbesuchtesten Nationalparks Ugandas. Beim Tilenga-Ölprojekt gibt es 400 Ölquellen und 130 davon befinden sich im Murchison Falls National Park. Wir wissen, dass gerade in Afrika die Ausbeutung und Förderung von Erdöl unvereinbar ist mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt. Lärmbelästigung, Luftverschmutzung, Ölverschmutzung und andere Faktoren wirken sich negativ auf die Tiere aus. Ölbohrungen in einem Nationalpark, der einer der größten ist und daher eine große Artenvielfalt aufweist, bergen also immense Risiken. Es wird befürchtet, dass die Ölbohrungen im Nationalpark zum Tod bestimmter Tiere, zur Abwanderung anderer und vielleicht zum Aussterben einiger Tiere führen könnten. Im Murchison Falls National Park wurde eine riesige Asphaltstraße für das Tilenga-Projekt gebaut. Diese Straße ist schlecht und Naturschützer haben sich beschwert, dass sie schlecht für das Überleben bestimmter Spezien ist, vor allem für die Reptilien. Das liegt daran, dass die Erden nicht so stark erhitzt wie Asphalt. Bei einer Asphaltstraße ist es für Tiere wie Schlangen, Warane und andere schwierig, von einer Seite zur anderen zu gelangen, um nach Nahrung zu suchen. Fast ein Drittel des ICOP befinden sich im Becken des Viktoriasees. Dieser See hat verschiedene Feuchtgebiete, die von der UNESCO als Ramsar-Gebiete ausgewiesen wurden. Der Grund dafür ist, dass diese Feuchtgebiete entweder Brutstätten oder Lebensräume für Zugvögel sind. Diese Gebiete, die für das Überleben von Vögeln, Schlangen und anderen Arten wichtig sind, laufen also in Gefahr, wegen ICOP zerstört zu werden. Bis zu 40 Millionen Menschen sind auf den Viktoriasee angewiesen, um ihren Wasserbedarf in Ostafrika zu decken. Der Zugang der Menschen zu Wasser und Fischerei. Der Viktoriasee ist die zweitgrößte Fischquelle Ugandas, ist durch die ICOP gefährdet.
Lake Victoria is the second biggest source of fish in Uganda, is at risk because of the ICOP.
Die Regierung behauptet, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die durch die Ölprojekte verursachte Umweltzerstörung zu mildern.
Uganda's oil and gas projects are developing alongside a global campaign for cleaner energy sources. Despite the push to replace petroleum in the transport
Ugandas Öl- und Gasprojekte entwickeln sich parallel zu einer globalen Kampagne für saubere Energiequellen. Trotz der Bestrebungen, Erdöl im Verkehrssektor zu ersetzen, bleibt die Verwendung von Erdöl im Bauwesen, in der Fertigung, in der Petrochemie und im Haushalt von entscheidender Bedeutung. Und das soll die Welt hören. Öl wird kritisch bleiben, es sei denn, wir entdecken Ersatzstoffe. Der technologische Fortschritt wird genutzt, um den Kohlenstofffußabdruck dieser Projekte zu minimieren und sie als emissionsarm einstufen zu können. Im Inland sind Nebenprodukte der Ölindustrie wie LPG, Flüssiggas, entscheidend für die Rettung des Waldbestandes des Landes. Sie halten Millionen von UgandaInnen davon ab, mit Holzkohle zu kochen und tragen so zu einer nachhaltigeren Umwelt bei. Das ist der Ruf aus Afrika. Uganda, die Waldbedeckung Afrikas, wirkt als Kohlenstoffsenke und fängt Emissionen auf, egal woher sie kommen. Wir brauchen Zeit für den Wandel, während wir gleichzeitig wieder aufforsten. In dieser Hinsicht setzen sich die staatliche Ölfirma von Uganda, UNOC, und weitere Partner von uns für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein, während der Wirtschafts- und Energiebedarf angegangen wird. UNOC hat eine ehrgeizige Baumpflanzungskampagne gestartet, bei der insgesamt 40 Millionen Bäume landesweit gepflanzt werden sollen, in einem Zeitraum von 5 bis 7 Jahren. Das soll auf 36.950 Hektar passieren, unter anderem bei der Wiederherstellung von Naturwäldern und privaten Anpflanzungen. UNOCs Partner Total Energies hat ebenfalls einen umfassenden Biodiversitätsplan erstellt, um in den empfindlichen Ökosystemen Flora und Fauna zu schützen.
To ensure protection of flora and fauna in sensitive ecosystems, which is being implemented.
Seit der Entdeckung der Ölvorkommen im Hoima-Distrikt hat der ugandische Präsident Yoweri Museveni immer wieder betont, dass die Ölvorkommen die Wirtschaft des Landes erheblich fördern werden. Dementsprechend hat seine Regierung mit großem Engagement die Erkundung und Förderung dieser Ressourcen vorangetrieben. Präsident Museveni hat sein persönliches Engagement für die Projekte deutlich gemacht und sogar über seinen Account @KagutaMuseveni erklärt, dass er entschlossen sei, gegen jegliche Person oder Gruppe vorzugehen, die sich für einen Stopp des Projekts ausspreche. Die Kriminalisierung von ProjektkritikerInnen zeigt die Entschlossenheit der Regierung, das Ölprojekt trotz Gegenwinds durchzuziehen. Die Rechercheabteilung von Witness Radio hat mehr als 75 Fälle von UmweltaktivistInnen und LandrechtsverteidigerInnen dokumentiert, die von den ugandischen Behörden kriminalisiert wurden, weil sie gegen die Entwicklung der Ölprojekte in Uganda protestierten. Die meisten von ihnen wurden mehr als 3-mal festgenommen. Gemäß den Erkenntnissen von Witness Radio werden Personen, die sich gegen das Ölprojekt aussprechen, oft verhaftet und als Staatsfeinde bezeichnet, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Sie sollen daran gehindert werden, Bedenken hinsichtlich der möglichen negativen Auswirkungen des Projekts auf die Gemeinschaft und die Umwelt zu äußern. obwohl Umwelt- und LandrechtsaktivistInnen sowie die Zivilgesellschaft in Uganda als auch international ihr Besorgnis über Menschenrechtsverletzungen und potenzielle Umweltgefahren im Zusammenhang mit dem Ölprojekt geäußert haben, erhielten die Projekte erhebliche finanzielle Unterstützung von verschiedenen Entwicklungsfonds. Diese Unterstützung verdeutlicht die komplexe Dynamik, bei der wirtschaftliche Interessen oft Vorrang vor den Bedenken von gesellschaftlichen Interessengruppen haben. Laut der Website der Stop ECOP-Kampagne ist der Bau der ECOP-Pipeline ein teures Unterfangen, das Total Energies und CNOOC nicht alleine bewältigen können. Sie bemühen sich um einen Kredit in Höhe von über 3 Milliarden Dollar von einer der größten Geschäftsbanken der Welt, um das Projekt auf den Weg zu bringen. Die abschließenden Verhandlungen über die Finanzierung und den Bau der 4 Milliarden US-Dollar teuren ugandischen Raffinerie begannen im Januar 2024, nachdem Alpha MBM Investments aus den Vereinigten Arabischen Emiraten von der ugandischen Regierung als bevorzugter Bieter ausgewählt worden war, so die Website der Petroleum Authority of Uganda, PAU. Auf dieser PAU-Website wird die Ministerin für Energie- und Mineralienentwicklung, Ruth Nakabiwa, zitiert. Sie sagte, dass nach gründlichen Konsultationen und Bewertungen durch die Regierung am 22. Dezember 2023 eine Absichtserklärung zwischen der ugandischen Regierung und Alpha MBM Investments LLC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnet wurde, in der die Kooperations- und Verhandlungsbedingungen für das Raffinerieprojekt festgelegt sind.
Radio Dreieckland gibt einen Einblick in Perspektiven auf den geplanten Bau der ostafrikanischen Rohölpipeline EACOP und sprach mit Anwohnerinnen und Anwohnern, einer Umweltschützerin und der Ministerin für Energie und Mineralien in Uganda. Das war ein Beitrag von Radio Dreieckland über die Situation aufgrund der Ölpipeline EACOP in Uganda. Wie soeben auch im Beitrag gehört, steckt hinter dem Erdölthema neben vielen anderen Gründen wie der Gier nach Profit auch die Frage nach der Deckung unseres Energiebedarfs und damit auch die Frage nach einer Energiewende, also weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren, zukunftsfähigen Lösungen. In Sachen Energiewende setzt Deutschland auf Kolumbien. Aktuell ist Kolumbien ein wichtiger Zulieferer von Steinkohle, die bis 2030, also in 6 Jahren, zum beschlossenen Kohleausstieg in deutschen Kraftwerken verfeuert wird. Danach soll das Land in Südamerika Lieferant grünen Wasserstoffs werden. Doch für Kolumbien hat all das viele negative Folgen im Land. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Radio Dreieckland.
¿Conoces un lugar donde la naturaleza ofrece un recurso mineral?
Kennst du einen Ort, an dem die Natur eine natürliche Ressource bereitstellt, die der ganzen Welt Energie liefert und für Wohlstand in der Region sorgt? Ein Ort, der sich um seine Umgebung sorgt und um jene, die dort wohnen? Dieser Ort existiert. Er heißt Cerrejón.
Y se llama Cerrejón.
Ein Werbevideo über die Bergbaumine El Cerrejón. Fröhliche Menschen lächeln in die Kamera. Stolz schreiten ArbeiterInnen im Overall und mit Baustellenhelm durch das Bild. An einer betonierten Strandpromenade wehen Palmen im Wind. Stolz verkündet eine Stimme aus dem Off.
Verantwortlich für den Export von mehr als 40% der in Kolumbien gewonnenen Kohle in verschiedene Länder der Welt.
El
Cerrejón liegt in Kolumbien, ganz im Norden, in der Region La Guajira. Sie ist ein Gigant. Auf 700 Quadratkilometern, einer Fläche so groß wie Hamburg, bauen riesige Schaufelradbagger Steinkohle für den Weltmarkt ab. Die jährlich 23,4 Millionen Tonnen werden über eine Zuglinie direkt zum Hafen gebracht und von dort exportiert. Unter anderem nach Deutschland. Hier wird die kolumbianische Kohle in Kraftwerken in Energie umgewandelt. Betreiber der Mine ist mittlerweile der Schweizer Bergbaukonzern Glencore. Mineria Responsable, verantwortungsvoller Bergbau, nennt das Unternehmen sein Vorgehen in der Region. Das aufwendige Werbevideo steht nicht zufällig prominent im Internet. Denn der Kohleabbau in El Cerrejón ist umstritten. In Kolumbien und in Deutschland. Warum? Matthias Schreiber vom Verein Colco, Menschenrechte für Kolumbien, erzählt.
Der Kohlebezug
aus Kolumbien nach Deutschland ist deswegen problematisch, weil der Kohleabbau, der Steinkohleabbau in Kolumbien, vor allem im Norden des Landes, in den beiden Regionen La Guajira und Cesar, mit enormen Menschenrechtsverletzungen und Schäden an Umwelt und Klima verbunden ist.
Die Liste, die Matthias Schreiber dann aufzählt, ist lang. Seit Jahren gäbe es in der Abbauregion Angriffe auf MenschenrechtsaktivistInnen, gerade wenn diese sich juristisch für die Interessen der betroffenen Gemeinden in den Abbaugebieten einsetzten. Es gäbe zudem Belege für die Zusammenarbeit von Bergbauunternehmen mit Paramilitärs, die brutal gegen die örtliche Bevölkerung vorgegangen sind. Die riesigen Minen seien zudem Eingriffe in sensible Ökosysteme, in den tropischen Trockenwald, Tierpopulationen und Gewässer. Für die Erweiterung der Mine El Cerrejón wurde vor einigen Jahren sogar ein Fluss umgeleitet. Das habe erhebliche Folgen für die Menschen vor Ort. Nicht nur, dass es in der Region verstärkt Atemwegserkrankungen und Fehlgeburten gibt. Die vielen indigenen und afrokolumbianischen Gemeinden leben von der Landwirtschaft, von dem, was die kargen Böden hergeben. Die Mine zerstörte ihre Lebensgrundlagen und nicht selten auch das gesellschaftliche Zusammenleben. So wie das der Gemeinde von Grelis Pinto Justate. Ich erreiche sie auf dem Handy. Sie sitzt vor einem Gesundheitszentrum und wartet seit Stunden auf einen Arzttermin. Die Sonne brennt. La Guajira ist eine der regenärmsten Regionen des Landes. Manchmal fällt monatelang kein Niederschlag.
Ich bin eine Frau aus der afrokolumbianischen La Chancleta. Das ist eine Gemeinde, die von der Bergbaugesellschaft umgesiedelt wurde. Sie hat uns aus unserem Territorium gedrängt, um uns angeblich an einen besseren Ort zu bringen. Aber nach all diesen Jahren können wir sagen, das war nicht der Fall. Wir waren eine sehr produktive Gemeinde. Wir haben von dem gelebt, was wir angebaut haben. Bananen, Maniok, Mais. Wir haben Tiere gehalten. Ziegen, Kühe, Hühner. Die Leute haben gefischt oder gejagt. Deshalb mussten wir früher nur wenig zusätzlich kaufen. Reis und Öl, sonst nichts.
Heute leben die Menschen aus La Chancleta am Rand der kleinen Stadt Barrancas, ganz in der Nähe der Mine El Cerrejón.
Die meisten leben von informeller Arbeit. Viele Frauen verkaufen Produkte aus Katalogen oder sie arbeiten als Haushälterinnen. Einige wenige versuchen, etwas anzubauen oder Tiere zu halten. Aber es gibt hier nur wenig Wasser. Das macht die Sache schwierig. Manchmal haben wir eine Woche lang kein Wasser.
Hinzu komme, sagt Grelis, dass das Wasser ständig verschmutzt sei. Der Wind weht den Staub der Mine in Richtung der Stadt. Mit verantwortungsvollem Bergbau, mit dem die Betreibergesellschaft Glencore wirbt, scheint das wenig zu tun zu haben. Tatjana Cuenca ist Koordinatorin des Programmbereichs Wasser- und Bergbaukonflikte bei der Umweltschutzorganisation Censat Agua Viva, dem kolumbianischen Zweig von Friends of the Earth. Sie beobachtet die Kommunikationsstrategie von El Cerrejón schon lange.
Cerrejón bemüht sich sehr um sein Image, besonders nach den Vorwürfen zu Menschenrechtsverbrechen. Weil sie die staatlichen Mindeststandards erfüllen, sagen sie, würden sie verantwortungsvollen Bergbau betreiben. Dem widersprechen wir. Denn auch wenn sie laut ihres eigenen Jahresberichts bestimmte Umwelt- und Nachhaltigkeitswerte erreichen, sorgt das Betreiben der Mine auf der anderen Seite für enorme Schäden an Umwelt und Gesellschaft. Sie haben zum Beispiel ein Programm zur Artenvielfalt und der Wiederansiedlung verschiedener Tierarten. Klar, das sind erfolgreiche Programme. Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, wie viele Menschen, Tiere und Pflanzen durch die ständige Erweiterung der Mine vertrieben wurden, diese Programme und die positiven Statistiken, die Cerrejón präsentiert, können also bei weitem den Schaden nicht aufwiegen, den die Mine verursacht hat.
Die Region La Guajira ist eine der ärmsten Regionen Kolumbiens. Mehr als 40 Kinder unter 5 Jahren sind vergangenes Jahr nach offiziellen Angaben wegen Unterernährung gestorben, auch weil es in der Region so wenig regnet. Diese Phasen der Trockenheit haben sich durch den Klimawandel verstärkt. Mittlerweile ist die Lage in La Guajira so dramatisch, dass die Regierung den Notstand für die Region verhängte. Tatjana Cuenca bringt den Kohleabbau in La Guajira damit unmittelbar in Zusammenhang.
Dass also eine Firma sagt, sie betreibe verantwortungsvollen Bergbau, während dies enorme Auswirkungen auf das Territorium und die Lebensgrundlagen der Menschen dort hat, dann ist das eine Lüge. Dann zeigt sie nur die eine Seite der Medaille.
Allein steht Tatjana Cuenca mit dieser Kritik nicht. Kolumbianische Gerichte haben in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Urteile gesprochen, die die Rechte der von Kohleabbau betroffenen Gemeinden gestärkt haben. In einigen Teilen ist der weitere Abbau untersagt. Glencore, das Schweizer Bergbauunternehmen, das El Cerrejón betreibt, hat deshalb seinerseits wiederum den kolumbianischen Staat vor einem Schiedsgericht der Weltbank auf Schadensersatz verklagt. Das Verfahren läuft noch. Doch was hat das alles mit Deutschland zu tun? Eine ganze Menge, sagen MenschenrechtsaktivistInnen. Seit in Deutschland immer weniger Kohle abgebaut wird, bezieht das Land verstärkt Kohle aus dem Ausland. Früher sehr viel aus Russland, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 aber auch wieder mehr aus Kolumbien. Mehr als 3 Millionen Tonnen waren es 2023. Gekauft wird die Kohle von deutschen Energieunternehmen, NBW, Uniper, RWE und Stärk. Und auch deutsche Banken und Versicherungen sind mit Anleihen, Aktien, Krediten und Garantien für Glencore an dem lukrativen Kohlegeschäft beteiligt. Kohle aus La Guajira ist eine Stütze des bis 2030 geplanten Kohleausstiegs. Die AktivistInnen aus Kolumbien haben deshalb klare Forderungen an die deutsche Regierung, so wie Carolina Mattis. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Menschenrechtsorganisation CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular.
Una de las peticiones fundamentales que nosotros hacíamos durante nuestra gira allá en Alemania era que el gobierno alemán
Deutschland sollte keine Kohle aus Kolumbien mehr kaufen, weil es die Menschenrechte der indigenen und afrokolumbianischen Gemeinden verletzt. Außerdem ist es widersprüchlich. Während gerade die Grüne Partei in Deutschland von Energiewende spricht, wird in Kolumbien eine ganze Region für den Energiebedarf in Deutschland geopfert. Und wenn schon Kohle aus Kolumbien importiert wird, dann sollten die Behörden und die Unternehmen auch darauf achten, dass das kürzlich beschlossene Lieferkettengesetz auch durchgesetzt und auch auf den Finanzsektor ausgeweitet wird.
Aber nicht nur an kolumbianischer Kohle haben deutsche Wirtschaft und Politik großes Interesse. Das Land in Südamerika gilt insgesamt als wichtiger Partner bei der Energiewende. Vergangenes Jahr wurde von beiden Ländern eine sogenannte Partnerschaft für Klima und eine gerechte Energiewende geschlossen. Erneuerbare Energien sollen ausgebaut werden, beispielsweise die Produktion von grünem Wasserstoff. Dieser gilt in Deutschland als Schlüsseltechnologie der Energiewende. Matthias Schreiber vom Verein Kolko sagt, diese Klimapartnerschaft dürfe sich jedoch nicht nur auf die Produktion und den Export erneuerbarer Energien beschränken. Er fordert, es solle im Rahmen der deutsch-kolumbianischen Klimaallianz einen Fonds zur Finanzierung des Strukturwandels in den Kohleabbauregionen in Kolumbien eingerichtet werden und nimmt auch die deutschen Unternehmen in die Pflicht.
Wir fordern eben auch die Bundesregierung auf, hier deutsche Kohleunternehmen, die ja jahrzehntelang Kohle angekauft haben, ihren Beitrag zu leisten. Aus so einem Fonds könnten beispielsweise Strukturwandelprojekte für von Kohlebergbau direkt betroffene Gemeinden finanziert werden. Denn in der Region selber haben sehr viele Gemeinden sich schon sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie denn Strukturwandel in ihrer Region aussehen könnte und haben sehr konkrete Vorschläge dafür. Aber was es eben braucht, sind Finanzierungsmechanismen für diese Projekte. Und diese Klimapartnerschaft könnte dafür eine gute Gelegenheit sein, auch Wiedergutmachung aus Deutschland für den jahrzehntelangen Ankauf von Steinkohle aus Kolumbien zu leisten.
Denn in der Mine El Cerrejón soll noch 10 Jahre lang bis 2034 Kohle abgebaut werden. Das Ende der Mine wird das Leben der Menschen in der Region dann noch einmal einschneidend verändern. Grelis Pinto sagt, sie wolle dann wieder zurückgehen an den Ort, den sie wegen des Kohleabbaus vor über 10 Jahren verlassen musste.
Wir wollen wieder zurück zu den früheren Umständen. Wir wollen das tun, was wir vorher gemacht haben. Als es die Mine noch nicht gab, lebten die Leute von ihrer Ernte, von ihren Tieren. Das wäre das Sinnvollste, wieder fruchtbares Land haben, um unsere Lebensmittel auszusehen und zu ernten. Das wäre eine gute Alternative, nachdem die Bergbaufirma abgezogen ist.
Das war ein Beitrag über die vom Kohleabbau betroffenen Menschen in Kolumbien. Vor 45 Jahren mit dem Sieg der Revolution in Nicaragua begann in dem Land eine Ära der Hoffnung. Eine junge Generation übernahm die Regierung mit dem ehrgeizigen Ziel, eine gerechtere und sozialere Gesellschaft aufzubauen und hatte dabei viele Unterstützerinnen und Unterstützer, so auch aus Westdeutschland. In den 80er Jahren reisten rund 15.000 Westdeutsche nach Nicaragua, um beim Wiederaufbau zu helfen. Keine Bewegung hat zuvor je so viele Menschen mobilisiert. Auch die Regisseurin Petra Hoffmann war damals dabei. 45 Jahre nach dem Sieg der Revolution, fragt sie in ihrem Dokumentarfilm nach, was aus den Wünschen und Träumen der Menschen von damals geworden ist.
Der Dokumentarfilm »Ein Traum von Revolution« von Petra Hoffmann stellt in knapp anderthalb Stunden die 45 Jahre seit dem Sieg der sandinistischen Befreiungsfront FSLN 1979 in Nicaragua dar. Zehntausende Menschen aus der ganzen Welt kamen in den 80er Jahren als Teil der Soli-Bewegung nach Nicaragua. Allein aus Westdeutschland waren es 15.000. Petra Hoffmann, die Regisseurin und Erzählerin des Films, war eine von ihnen.
Als 1979 die sandinistische Revolution in Nicaragua siegt und der verhasste Diktator Somoza aus dem Land gejagt wird, beginnen die Menschen zu träumen. Die kleine Republik ist Projektionsfläche unserer Träume. 45 Jahre später ist alles anders. Ortega hat sich vom gefeierten Revolutionär in einen brutalen Diktator verwandelt, der nicht davor zurückschreckt, Demonstranten zu töten und ehemalige Kampfgefährtinnen einzukerkern. Wie konnte es so weit kommen?
Altes und neues Filmmaterial, großteils aus dem eigenen Bestand der Regisseurin, zeigt den Übergang vom Traum der Revolution zur ernüchternden Gegenwart. Unterlegt werden die Bilder von revolutionären Liedern von damals und heute. Ein trauriger Widerspruch, denn dieselben SängerInnen, die damals die sandinistische Revolution unterstützten, singen heute gegen den sandinistischen Präsidenten Daniel Ortega. Der sagte damals, 1979, es ist der Wunsch nach Unabhängigkeit, diese Sehnsucht nach politischer, sozialer und wirtschaftlicher Freiheit, die das nicaraguanische Volk in seinem Widerstand zum Ausdruck bringt.
Der Film führt die ZuschauerInnen zunächst in das Nicaragua zu Beginn der sandinistischen Revolution mit beeindruckenden Aufnahmen des Guerillakampfes. Hoffmann beschreibt die Begeisterung und Hoffnung im Nicaragua der 80er Jahre. Zu Wort kommen neben Aktivistinnen der deutschen Soli-Bewegung auch Protagonistinnen der Revolution, unter anderem der Liedermacher Carlos Mejía Godoy, Kommandantin Dora María Téllez sowie die weltbekannte Schriftstellerin Gioconda Belli.
Era como la juventud llegando al poder, ¿no? Y un montón de poetas llegando al poder.
Es war die Jugend, die an die Macht kam. Und viele Poeten kamen an die Macht, Leute, die romantisch waren. All dies gab der Revolution eine Atmosphäre, die wirklich einzigartig war. Es war keine gewaltsame Revolution, die Menschen tötete. Es war eine sehr humanistische Revolution.
Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido. A mí me cambió la vida.
Es hat mein Leben verändert. Ich wäre nicht dieselbe, wenn ich die Revolution nicht miterlebt hätte. Que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán.
1981 wird der Republikaner Ronald Reagan Präsident der USA und entscheidet sich, gegen die Sandinistas vorzugehen.
Die Kommunisten in Nicaragua sind nicht an Dialog oder Pluralismus interessiert. Sie wollen die totale Macht in ihren Händen und haben keinen Respekt vor den Grenzen ihrer Nachbarn.
Die USA unterstützen von nun an die Kontrarebellen, die sich aus ehemaligen Mitgliedern der Nationalgarde von Somoza und US-finanzierten Söldnern zusammensetzt. Ein blutiger Krieg und eine Wirtschaftsblockade der USA machen den Menschen in Nicaragua das Leben schwer. Hinzu kommen umstrittene und autoritäre Maßnahmen der Revolutionsregierung, mit denen sich die Sandinistas viele Feinde schaffen, zum Beispiel die gezwungene Umsiedlung von Indigenen. Gleichzeitig wird die deutsche Soli-Bewegung immer stärker. Deutsche Brigadistas reisen nach Nicaragua, um die Revolution mitzugestalten. In Deutschland werden sie von Presse und Regierung abfällig als Idealisten bezeichnet, die manipuliert worden seien.
Viele der jungen Menschen, die dort nach Nicaragua in Krisengebiete gehen, sind missbrauchte Idealisten, soweit sie nicht zu den ideologisch festgefügten Kadern der internationalen Linken gehören. Auswärtiges Amt und Entwicklungshilfeministerium warnen immer wieder vor diesen gefährlichen Einsätzen. Dennoch finden sich immer wieder Menschen, die sich als Faustpfand im Bürgerkrieg missbrauchen lassen.
Petra Hoffmann erzählt in ihrem sehr persönlichen Film von einer für sie intensiven Zeit, von Abenteuern und Freundschaften. Der Film verschweigt aber auch nicht die Trauer und Schmerzen des Krieges gegen die rechten Kontrarebellen und die Fehler der FSLN. In den Gesprächen wird auch die Enttäuschung über die Entwicklung Nicaraguas deutlich. Nach dem Kontrakrieg mit 50.000 Toten ist die nicaraguanische Revolution am Ende. Hunger und Armut in der Bevölkerung sowie Fehlentscheidungen der Sandinistas tragen dazu bei, dass 1990 überraschend Violeta Chamorro die Wahlen gewinnt, die Kandidatin des von den USA unterstützten Oppositionsbündnisses.
Señora Violeta Barrios de Chamorro.
Hemos logrado la primera elección democrática en la historia de este país.
Kurz vor der Machtübergabe in Chamorro bereichern sich mehrere FunktionärInnen der FSLN. Das trägt zur Spaltung der FSLN bei. Gioconda Belli.
Nosotros sufrimos mucho esa desilusión.
Wir haben sehr unter dieser Enttäuschung gelitten. Nachdem die Revolution 1990 verloren hatte, wollten wir die sandinistische Befreiungsfront demokratisieren. Aber es gelang nicht, die militärische Struktur einzudämmen, weil sie Daniel Ortega zugute kam, um seine Autorität zu stärken und die sandinistische Befreiungsfront für seine Zwecke zu nutzen. Ortega selbst wird immer autoritärer und will unbedingt wieder an die Macht kommen. Dazu paktiert er mit korrupten PolitikerInnen und mit der reaktionären katholischen Kirche. Die Journalistin und Feministin Sofia Montenegro hatte schon frühzeitig vor einer erneuten Machtübernahme Ortegas gewarnt. Rückblickend sagt sie im Film:
Wenn Daniel Ortega an die Macht kommt, wird es eine Diktatur geben. Wir hätten uns gerne geirrt, aber wir haben uns nicht geirrt. Es kam noch viel schlimmer als erwartet. Die Diktatur hat alles überboten. Er hat nicht nur sein Land kaputt gemacht, sondern auch unseres.
Seit 2007 ist Daniel Ortega wieder Präsident Nicaraguas und regiert zusammen mit seiner Frau Rosario Murillo. Die Regierung wird autoritärer, die politische Lage verschärft sich. Dann folgt der Aufstand von 2018 und dessen gewaltsame Niederschlagung durch das Ortega-Murillo-Regime.
Llora, mi pueblo llora, por tanta sangre.
Fast alle Oppositionelle wurden ins Exil getrieben. Auch viele FreundInnen von Petra Hoffmann aus der Zeit haben mittlerweile Nicaragua verlassen. Einige, so Hoffmann, würden jedoch nach wie vor die Regierung unterstützen und die Kritik als imperialistische Propaganda abtun. Es wäre interessant gewesen, auch eine von diesen Personen zu Wort kommen zu lassen. Besonders auffällig wird die Leerstelle, weil auch ehemalige UnterstützerInnen der Contras im Film vorkommen. Die ehemalige sandinistische Kommandantin Dora Maria Tejes wurde 2021 von Ortega inhaftiert und später in die USA ausgewiesen.
Es ist ein Hass, den ich bis heute nicht verstehe. Am Ende komme ich immer zu dem Schluss, dass Daniel Ortega und Rosario Murillo Angst vor uns haben. Was sollte sonst der Grund sein? Was wollen Sie? Dass wir uns umbringen? Dass wir emotional und psychisch zerbrechen? Dass wir völlig verrückt daraus kommen? Aber Sie haben nichts davon erreicht.
Die Doku hat viele starke Szenen und ist gut recherchiert. Die zahlreichen Interviews machen die Entwicklungen des Landes nachvollziehbar. Widersprüche werden benannt und zugelassen. Die sandinistische Revolution hat das Leben der darin involvierten Personen geprägt. Vor allem aber kommt die Aufbruchsstimmung der 80er Jahre gut zur Geltung. Manche Erklärungen der politischen Umstände oder zum Sinneswandel Ortegas kommen zu kurz oder sind nicht schlüssig. Dennoch ist der Film ein wichtiges Zeitdokument. Die Verwandlung des Revolutionsführers in einen Diktator könnte aus einem Roman von George Orwell stammen. Doch es ist die Geschichte Nicaraguas. Am Ende des Films kommen junge und alte NicaraguanerInnen im kostarikanischen Exil zu Wort, die noch Hoffnung auf Veränderung haben. Filmemacherin Petra Hoffmann zieht folgendes Fazit.
Es war ein Traum,
aus dem wir aufgewacht sind. Geblieben ist der Mut der Nicaraguaner und Nicaraguanerinnen.
Den Beitrag hat der Nachrichtenpool Lateinamerika gestaltet. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einem Weltempfänger und CC-Musik von Sun Searcher. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fru.at und cba.media. Gestaltet und moderiert wurde die Sendung von Nora Niemetz und ich verabschiede mich hiermit und wünsche noch einen schönen Abend.